Mein Predigtthema ist: Prüfet alles, behaltet das Gute. Und ich bin sehr froh, dass das ein Thema ist, was nicht nur Pfingstler anbelangt, sondern ich habe auch gesehen bei meinem Sohn in der Gemeinde, die haben sich mit dem Korintherbrief beschäftigt und da ging es um die Gaben, die Gott in die Gemeinde gesandt hat. Und wir sind nicht die einzigen Christen, die glauben, dass Gott seine Gaben heute auch in der Gemeinde freisetzen möchte. Mit den Zeugen Jehovas habe ich gesprochen, die sagten, das wird irgendwann mal passieren. In der Zukunft werden Menschen geheilt, aber wir glauben, dass Gott heute auch zu uns reden kann. Er ist ein lebendiger Gott, er offenbart sich. Und wenn Gott sich offenbart, benutzt er Menschen. Und Menschen haben schon mal Fehler. Menschen sind nicht vollkommen. Auch was ich rede, das muss nicht unbedingt von Gott sein. Und deshalb hat uns der Vater den Heiligen Geist gegeben und das Wort, damit wir alles prüfen können. Und das, was gut ist, das sollen wir behalten. Meine Predigt, da habe ich mehrere Punkte. Das erste, wir werden uns mit dem Paulus ein bisschen beschäftigen. Der hatte was zur Ermahnung der Gemeinde, wie man sich verhalten soll, gesprochen, auch wenn irgendwelche Eindrücke kommen. Dann ist eine ganz wichtige Sache für uns: Wie erkennen wir einen falschen Propheten? Wenn ich hier jetzt ein falscher Prophet wäre, wie könnte man das feststellen? Was müssen wir beachten, wenn Gott geredet hat? Es gibt Dinge, die man hört was und man impulsiv macht man irgendwelche Reaktionen, aber die sind vielleicht nicht richtig. Und da gibt es, man muss besonnen sein, auch wenn man das hört. Warum redet Gott? Durch Eindrücke, durch Prophetien, das ist der Punkt 4. Dann werden wir dann nachher etwas Zeit haben, wo wir ganz praktisch sind, wo wir dann mal selber irgendwelche Eindrücke prüfen als Gemeinde. Und zum Schluss das Gebet natürlich. Ja, Ermahnung an die Gemeinde. Sag mal, was denkst du? Was sagst, siehst du bei der Frau? Hm? Ja, okay. Bei der Frau muss man Angst haben. Ja? Ja, ja. Genau. Ja. Also diese Frau, die wir da sehen, das scheint so, als ob die autoritär ist und mit dem Stock schlagen möchte, wenn wir nicht funktionieren. Aber unser Gott im Himmel ist ein liebender Vater für die, die ihn suchen, die bei ihm sind, die mit ihm verbunden sind, zu seinen Kindern. So handelt er nicht mit uns. Er schlägt uns zwar auch manchmal, wenn es sein muss, aber in erster Linie ist er ein Gott, der mit Liebe uns zurechtweist. Und in dieser Gesinnung hat der Paulus die Gemeinde in Thessalonich zurechtgewiesen.
Wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Seht darauf, dass niemand Böses mit Bösem vergilt, sondern trachtet allezeit nach dem Guten, sowohl untereinander als auch gegenüber jedermann. Freut euch allezeit, betet ohne Unterlass. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Den Geist dämpft nicht, die Weissagung verachtet nicht. Prüft alles, das Gute behaltet. Haltet euch fern von dem Bösen in jeglicher Gestalt.
Es sind jede Menge Aufzählungen, was in der Gemeinde zu beachten ist, wie wir uns verhalten sollen. Das ist alles in der Liebe Gottes geschehen. Es sind ganz wichtige Punkte und Vers 5, 19 bis 21, das ist das, was zu meinem Predigtthema heute passt. Den Geist dämpft nicht. Es gibt Gemeinden, die sagen, der Geist Gottes spricht heute nicht mehr und wir haben alles nichts mit zu tun. Das wäre, den Geist wirklich niederzutreten und ihn total auszuschalten und zu dämpfen. Man kann aber auch in der Gemeinde unterdrücken, genau. Man kann auch in der Gemeinde den Geist dämpfen, indem man keinen Raum lässt, indem man alles so organisiert und durchplant, dass der Geist gar keine Möglichkeit hat zu reden. Das wäre Geist dämpfen. Dann sagt er hier, die Weissagung verachtet nicht. Weissagung, Prophetie, alles, was Gott redet, wir sollen das wertschätzen. Das ist der liebende Vater und wenn er uns was sagt, dann hat das einen Grund, dann will er uns helfen. Das ist was Wertvolles. Und in Vers 21, prüft alles und behaltet das Gute. Also Paulus sagt, seid vorsichtig, was geredet wird, prüft es, ob das wirklich von mir ist. Ja, denn der zweite Punkt war, wie erkennen wir einen falschen Propheten? Ja, für Dagmar ist das ganz einfach, das schwarze Schaf, das ist der falsche Prophet. Aber sehe ich aus wie ein schwarzes Schaf? Ja, sehe ich aus wie ein schwarzes Schaf? Ja, und ich habe noch nie jemanden gesehen, der so auffällig war, wie das schwarze Schaf, sondern wir müssen achtsam sein, dass wir aus den ganzen Schafen die falschen Propheten erkennen können. Ja. Okay, der Wolf würde sich aber zu erkennen geben, aber der falsche Prophet sagt nicht, ich bin ein falscher Prophet, sondern der kommt ganz reingeschlichen, schmeichelt sich ein, erzählt was und plötzlich glaubt man dem falschen Prophet. Der Wolf wäre derjenige und würde dann sich direkt offenbaren und auf die Herde stürzen. Aber der falsche Prophet, der ist inkognito, der ist getarnt. Genau. Und den wollen wir nicht in der Gemeinde haben. Eine Hilfe gibt uns das Wort Gottes, wie wir einen falschen Propheten schon mal erkennen können.
Doch der Prophet, der so vermessen ist, in meinem Namen zu reden, was ich ihm nicht zu reden geboten habe, oder der im Namen anderer Götter redet, jener Prophet soll sterben. Wenn du aber in deinem Herzen sprichst, woran können wir das Wort erkennen, das der Herr nicht geredet hat? Dann sollst du wissen, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und jenes Wort geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, du sollst dich vor ihm nicht fürchten.
Das ist ein ganz klares K.O.-Kriterium für einen falschen Propheten. Man erkennt ihn, wenn er irgendeine Prophetie wiedergibt und diese Prophetie kommt nicht in die Existenz. Und den Propheten soll man auch nicht fürchten. Und im Wort Gottes steht im 2. Mose 20 die 10 Worte. Und da heißt es, du sollst nicht den Namen des Herrn leichtfertig aussprechen. Die Juden sagen nicht Yahweh, die sagen nur der Ewige und vermeiden den Namen Gottes. Aber was damit gemeint ist, den Namen des Herrn leichtfertig aussprechen. Das heißt, wenn jetzt ein Prophet aufsteht und leichtfertig sagt, der Herr hat geredet, das und das. Und wir haben eine Verantwortung, ja? Im Namen des Herrn zu reden. Und wir werden auch gerichtet werden, wie wir das jetzt in Jesaja gelesen haben. Ein Beispiel für einen richtigen Propheten. Meine Oma, die war keine akademische Frau, die war Mutter von 6 Kindern, die war katholisch und hatte keine Position in der Kirche, war einfach nur Mutter, und dann war der Zweite Weltkrieg vorbei und die Familie hatte Hunger. Und dann bekam meine Oma einen Traum in der Nacht und sah, dass eine Bekannte, die Frau Kitzmann, kam und brachte Leberwurst und Eier. Die Oma hat das so präzise gehört. Und das war eine Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, da gab es kein Telefon, dass dann die Frau Kitzmann der Oma das sagen konnte: Hier, ich komme vorbei, ich komme jetzt vorbei und bringe Eier und Leberwurst. Nein, das war nicht die Möglichkeit. Und meine Mutter ist zur Schule gegangen und dann kam sie nach Hause. Und was war da zu Hause? Was habt ihr eine Vorstellung? Was stand da auf dem Tisch von der Frau Kitzmann? Ja, Leberwurst und Eier von der Frau Kitzmann. Und wenn jemand in der Gemeinde spricht und diese Worte, die kommen in Existenz, dann können wir davon ausgehen, dass es ein wahrer Prophet ist. Ja? Es muss aber nicht unbedingt sein, dass er von Gott geredet hat. Das ist immer noch Vorsicht. Ja? Manchmal gibt es auch andere Quellen, wo man sowas herbekommt. Aber meine Oma war eine gottesfürchtige Frau, und da glaube ich, dass Gott einfach ihr den Traum geschenkt hat als prophetische Ermutigung. Wir müssen uns also den Propheten auch noch mal im Gesamtbild angucken, ob der glaubwürdig ist, ob der wirklich ein Nachfolger von Jesus ist. So, ich habe dann jetzt zum dritten Punkt mal ein paar Punkte aufgeschrieben, die ich so sehe, was wir beachten müssen. Was müssen wir beachten, wenn der Geist Gottes redet? Das Erste ist das Reden von Gott. Da bin ich ja gerade schon mal ein bisschen drauf eingegangen. Hat der Geist für mich oder für die Gemeinde oder für eine andere Gruppe gesprochen? Das ist auch ein Kriterium, wo wir darauf achten müssen. Was auch wichtig ist, sollen wir sofort auf den Eindruck reagieren, oder ist es nicht später mal die Zeit? Und dann ist auch die Sache, sollen wir das überhaupt weitergeben? Bei meiner Oma, ganz klar, das war eine super Ermutigung auch für meine Mutter, dass sie erzählt hat, die Frau Kitzmann kommt heute vorbei. Die hat öfters solche Sachen gehabt, und das hat meine Mutter ermutigt und gesehen, boah, wir haben einen Gott, der redet auch. Jetzt habe ich ein fiktives Beispiel einer Prophetie. Und steht jetzt jemand auf in der Gemeinde: Der Herr hat mir gezeigt, wir werden eine Bank überfallen, damit es keine Armen in unserer Gemeinde gibt. Denn Gold und Silber gehören dem Herrn, so spricht Herr Meier. Und ja, ich habe direkt gehört, da sind einige, die sagen, nee, warum nicht? Was? Fleischig. Genau. Zum ersten Punkt ist das Reden von Gott, kann man ganz klar so eine Prophetie prüfen. Gott geht nie gegen seine Weisung, gegen seine Gebote. Und es steht auch wieder in den 10 Worten drin, du sollst nicht stehlen. Ja? Und egal, welche Intention dabei ist, es ist einfach ein No-Go, es geht nicht. Dann hat dieser Herr Meier die Bibel falsch zitiert. Manchmal packt ein Prophet irgendwelche schönen Sachen in einer Prophetie rein, das Wort Gottes hört sich schön an, es steht im Wort Gottes, Gold und Silber gehören mir. Steht drin. Aber doch, da steht. Ja, genau. Genau das ist es. In welchem Zusammenhang? Danke, Annelie. Ja, genau. Im 1. Chroniker 20,3 steht das. So spricht Ben-Hadad zu Ahab. Und beide Männer, Ahab war der Mann, der König vom Nordreich und war der Mann von Isebel, und Isebel hat den Baalskult in Israel eingerichtet. Also sie sind von Yahweh, von dem Gott Israels weggelaufen, und da können wir ganz klar sagen, dass das jetzt, was Ben-Hadad spricht, nicht für die Gemeinde ist, nicht von Yahweh ist, sondern das ist einfach fleischlich, was er da genannt hat. Und wenn der Herr Meier das zitiert, Gold und Silber gehören mir, dann hat er es völlig aus dem Kontext gerissen. Dann ist die zweite Frage, hat der Geist für mich oder für welche Gruppe gesprochen? Ja? Und hier in dieser Prophetie sagt der Herr Meier, es soll keine Armen in unserer Gemeinde geben und wir werden eine Bank überfallen. In dem Fall ist diese Prophetie an die Gemeinde gerichtet. Wir wissen, dass es eine falsche Prophetie ist, aber in dem Fall wäre das so eine bestimmte Gruppe, die Gemeinde. Dann der dritte Punkt, sollen wir sofort auf das Reden eingehen. Hier in dem Fall hat der Herr Meier nicht gesagt, wir müssen sofort eine Bank überfallen. Also ist diese Frage erstmal offen. Man könnte das, wenn Gott geredet hat, das vielleicht durch ein Gebet prüfen und oder mit Geschwistern darüber sprechen. Ist das eine Sache, soll das jetzt sofort geschehen? Und die vierte Sache, sollen wir das Reden weiter sagen? Und hier in dem Fall, wenn das eine Prophetie von Gott gewesen wäre, wäre es natürlich sinnvoll, das mit der Gemeindeleitung, mit anderen zu prüfen, wie man damit umgeht, ob das jetzt sofort weitergesagt werden sollte. Was ist der Sinn einer Prophetie? Sag mal, was siehst du da? Was ist da drauf zu sehen? Fünf Kinder. Und was tun die Kinder? Nee, die sind fröhlich, die haben Spaß. Ja, die haben... Ja. Ja, die haben einfach... Ja, das ist egal, was sie machen. Die haben Freude. Die haben Freude, die haben Spaß. Ja, genau. Ja, genau. Ja, aber die Frage, sag mal, danke, das reicht jetzt. Ja, die sind alle fröhlich. Was ist der Sinn einer Prophetie oder eines Eindrucks? Was meint ihr? Ist das dazu da, der Gemeinde Spaß zu vermitteln, dass die Gemeinde fröhlich ist? Genau. Also die Prophetie dient nicht dazu in erster Linie, dass die Gemeinde Spaß haben soll. Und Prophetie ist ein ernstes Ding. Es geht um Leben und Tod. Ja, wir sind auf Hoffnung hin errettet. Ja, und wir sind noch nicht wirklich total saved, Gott ist zwar an unserer Seite und wir werden den Weg machen, aber nur dann, wenn wir auch auf seine Weisungen achten. Er hilft uns, dass wir wirklich zu ihm finden, dass wir wirklich ankommen. Und deswegen ist das kein Spaß mit Eindrücken, Prophetien. Sie sollen uns helfen, sie sollen uns dienen. Ja? Und wir sollen wirklich auch die Prophetie, wie der Paulus sagt, nicht verachten.
So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus.
Hier habe ich zwei Stellen, Epheser 2, 19 bis 20, da können wir in Vers 20 lesen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Also die Propheten sind da, die das Reden Gottes hören, dazu da, die Gemeinde aufzubauen. Und auch in Epheser 4, Vers 10 bis 13, da steht im Vers 12, zur Zurüstung der Heiligen, für die Erbauung. Das ist der Grund von geistigen Eindrücken. Sie sollen zur Zurüstung und Erbauung der Gemeinde dienen, nicht zur Bespaßigung. Aber es kann durchaus auch sein, dass eine Prophetie auch Freude und Spaß erzeugt, wie zum Beispiel nochmal die Sache mit dem Eiern und der Leberwurst von Frau Kitzmann, die gebracht haben. Da hat sich die ganze Familie drüber gefreut. Die saßen vielleicht dann am Mittagstisch und waren so erfreut und hatten Spaß über die Gaben, die Gott gesandt hatte. Zum Thema Prophetie habe ich in einer Gemeinde mal gehört, es gibt im Neuen Testament keine Gerichtsprophetie mehr. Also der Paulus sagt hier, alles muss zur Auferbauung dienen und zur Zurüstung. Und wenn dann irgendwas Negatives kommt oder so, das dient der Gemeinde nicht. Aber manchmal redet der Geist auch von Dingen, die passieren würden, von Katastrophen oder was anderem, einfach um uns vorzubereiten. Ja. Ja, die Anne, die hat gerade von der Flutkatastrophe in Hamburg gesprochen und dass da Geschwister da waren, die haben im Vorfeld gehört, dass es eine Flut geben wird und die waren vorbereitet und haben sich in Sicherheit gebracht. Ja. Aber jetzt ein Beispiel mal aus dem Wort Gottes für eine neutestamentarische Gerichtsprophetie. Und zwar der Apostel Paulus war wieder auf Missionsreise und orientierte sich dann Richtung Heimat. Und dann kam er, sag mal, du störst, dann kam er in einen Ort und da gab es einen Propheten, der hieß Agabus. Das könnt ihr nachlesen in Apostelgeschichte 21, 11 bis 12. Und dieser Agabus nimmt den Gürtel, hat keinen Gürtel, nimmt den Gürtel vom Petrus, bindet den und sagt hier, Paulus, ja, Entschuldigung, danke, von Paulus, bindet den und sagt demjenigen, den der Gürtel gehört, der wird in die Gefangenschaft gelangen. Und warnt den Paulus davor, nach Jerusalem zu fahren. Ja? Wenn wir sagen, es gibt keine Gerichtsprophetie, das ist Blödsinn, wenn dann jetzt sowas ausgesprochen wird, dann dämpfen wir das Wort Gottes und das sollen wir nicht machen. Wir sollen wirklich das prophetische Reden zulassen in unserem Leben und diese Prophetie lässt dem Paulus aber im Prinzip unberührt, weil Gott hatte ihn schon vorbereitet vorher und sagt, das kümmert mich nicht, ich gehe trotzdem. Er wusste das, aber das war einfach vielleicht nochmal eine Sache. Paulus, weißt du wirklich, was du da jetzt machst? Bist du bereit, auch dein Leben in Jerusalem zu geben? Und da hat Paulus gewusst, er muss dahin und ist trotzdem gegangen, trotz dem Leid auf ihn kommen würde.
Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen.
Das ist eine Stelle in Joel 3,1, da jubeln die meisten Pfingstler oder Charismatiker. Ja, der Geist Gottes wird über die Gemeinde ausgegossen und die Alten, die jungen Menschen, alle werden anfangen, in Gottes Namen zu reden. Sie jubeln darüber. Aber weiß jemand, was dieser Ausgießung des Geist Gottes vorausgegangen ist? Das ist wirklich ein Problem. Das ist okay. Das ist Drangsal, was du sagst. Jesus, aber mir geht es jetzt um Joel, um das Buch Joel. Und es ging voraus, was Annelie schon sagte, Jesus musste sterben, Drangsal. Und im Buch Joel gab es auch vorher Drangsal. Außerdem Drangsal, das Volk Gottes musste Buße tun, Gericht, Heiligung. Gott hat zugesprochen, getröstet und zugesprochen und das Volk Gottes musste sich bewähren. Das sind Voraussetzungen. Wir können nicht erwarten, dass Gott hier redet in Gefäßen, die unrein sind, sondern er muss uns erstmal durch gewisse Prozesse bringen, der Läuterung, dass wir auch durch Zeiten der Drangsal gehen, um uns zu bewähren, dass wir Buße tun über die Dinge, wo wir gefehlt haben, dass wir uns heiligen, das heißt abgesondert sein für Gott, dass wir nicht mehr nach den Dingen der Welt trachten, sondern nach dem, was Gottes ist, dass wir wirklich das Ganze aus der Reich Gottes Perspektive sehen, aus der Perspektive vom Vater und auch von Jesus. Und Gott hilft uns immer wieder, spricht uns zu. Und ihr könnt das lesen, auch im Joel 3, diese Sachen, die sind vorher passiert, bevor der Geist ausgegossen wurde. Und Drangsal, das ist nie was Schönes. Manchmal ist die Drangsal klein, manchmal ist sie sehr groß, aber es kommen immer wieder in dem Leben eines Christens Dinge, wo wir durch Drangsal laufen müssen und uns bewähren müssen. Und wenn wir da erfolgreich sind, dann nimmt der Geist Gottes auch mehr und mehr Wohnung in uns ein und dass wir brauchbare Gefäße sind. In 2. Mose 29, 42 heißt es, es soll von Generation zu Generation ein ewig fortwährendes Brandopfer brennen vor dem Zelt der Begegnung, vor dem Herrn, an dem Ort, an dem ich mich offenbare und zu euch rede. Jetzt sagt er mir, das ist das Alte Testament, da haben wir nichts mehr mit zu tun mit den Opfern, aber das ist man kann an diesem Vers gut Gottes Prinzipien sehen. Ja? Einmal das Allerheiligste, das war der Ort, wo Gott gewohnt hatte. Und wenn wir sein Reden hören wollen, dann müssen wir zu ihm kommen, dann müssen wir ganz nah bei ihm sein. In dem Vers heißt es auch, daneben dem Brandopferaltar, der war ganz dicht neben dem Allerheiligsten, an dem Ort, an dem ich mich offenbare und zu euch rede. Also wir müssen erstmal zu Gott kommen. Dann wird da von einem Brandopferaltar gesprochen. Für uns ist an für sich Jesus das ultimative Opfer. Und wir brauchen keine Böcken und Ziegen mehr und wieder Schlachten, sondern Jesus hat das alles für uns schon verbracht. Aber Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Ja? Und Jesus hat sich geopfert für alle Menschen. Und wenn wir nicht bereit sind, uns selber unser Kreuz auf uns zu nehmen, wie es in Lukas Evangelium heißt, und ihm nachzufolgen, wenn wir nicht bereit sind, selber unser Leben niederzulegen, mit Christus gestorben zu sein am Kreuz und dann Christus in uns leben zu lassen, also so zu wandeln wie Christus, dann kommen wir nicht an den Ort, in dem Moment, wo wir wirklich mit ihm auch gestorben sind, unsere alten Menschen niedergelegt haben, dann sind wir an dem Brandopferaltar angelangt, am Allerheiligsten, wo wir ganz nah beim Herrn sind, ganz nah beim Vater. Das ist das, was man aus dieser aus dem Vers in 2. Mose 29, 42 ziehen kann. Und da ist der Ort, wenn wir wirklich unser Leben niedergelegt haben, wo auch der Heilige Geist reden kann, wo wirklich wir erkennen können, was der Wille des Vaters ist. Das war jetzt alles das war erstmal nur theoretisch. Und jetzt möchte ich mit euch ein bisschen praktisch üben, wie wir als Gemeinde feststellen können, ob das Reden, was jemand hier vorgibt, dieses schwarze Schaf, das hier vielleicht vorne steht, von Gott ist oder ob das die eigenen Gedanken sind. Jesus sagt, wer von euch bereit ist, Gottes Willen zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte aus mir sind oder aus Gott sind. Weil die Menschen haben Jesus auch nicht geglaubt. Also Voraussetzung ist schon mal, dass wir bereit sein müssen, Gottes Wille zu tun. Sonst können wir nicht unterscheiden, ob die Worte, die jemand hier weissagt oder Eindrücke, ob die wirklich aus Gott sind. Ja? Weil all das muss auch im Willen Gottes stehen. Und wir müssen auch im Willen Gottes stehen. Nicht nur das Wort, sondern wir auch. Ja, genau. Ja. Ja. Ja, genau das ist das, was die Annelie gerade gesagt hat, wenn wir unser Leben nicht mit Gott in Ordnung haben, dann fallen wir auf falsche Propheten rein. So, jetzt zeige ich euch Ausschnitte aus einem Film, der heißt Tell the World the Truth. Und dieser Film handelt von der Entstehung der Adventistengemeinde. Und da gibt es eine Mutter der Gemeinde, nicht nur Väter, sondern Mütter auch, die hat sehr viele geistige Eindrücke gehabt. Und in diesem Film haben die das sehr schön nachgestellt, die realen Dinge, die damals passiert sind, was sie für Eindrücke hat, wie sich das verhalten hat. Und ich denke, das ist gut, dass wir das mal uns angucken und ganz objektiv das mal beurteilen. Ihr kennt die Frau ja nicht, ja? Und ihr wisst auch nicht, ob das jetzt wirklich eine echte Prophetin ist. Und da kommt es auf euch auch drauf an. Was ich euch bloß vorausschicken möchte über das Leben, dass ich denke mal, wenn ein Prophet hier auftritt oder so, man erkennt vielleicht was, man weiß was. Diese Ellen White, das war eine Frau, die war als junge Frau krank und schwach und man hat ihr gesagt, du wirst nie eine Familie bekommen, du tauchst zu nichts und wurde beschimpft und selbst die eigene Schwester hat sie verspottet. Und sie ist auf jeden Fall durch ihre persönliche Drangsal gegangen. Sie musste einiges erstmal aushalten. So, und jetzt gucken wir uns mal die ersten Prophetie oder den ersten Eindruck von ihr an.
Vor 29 haben wir unseren geliebten John verloren. Ich verstehe jetzt das Leid König Davids, als er sein Kind verlor. Mein Sohn wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Und dennoch halte ich am Versprechen des Vaters fest, dass all denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen sollen. Doch heute stehe ich hier vor euch, am 12. Januar 1861, um euch zu sagen, dass mir gezeigt wurde, dass sich noch mehr Staaten abspalten werden, genau wie South Carolina, und ein furchtbarer Krieg die Folge davon sein wird. Ich sah, wie große Armeen aufgestellt wurden, vom Norden und vom Süden. Ich sah die Schlacht toben, hörte die Kanonen donnern. Und es gab Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Ich wurde zu den Häusern derjenigen geführt, die im Krieg ihre Brüder, Söhne und Ehemänner verloren haben. Und es sind heute Männer und Frauen hier, die ihre Lieben in jenen Tagen verlieren werden. Dieser Krieg wird um die Sklaverei geführt werden und um der Sturheit derer willen, die sich weigern, Gottes Wahrheit zu sehen. Das Gesetz, das von uns verlangt, einen Sklaven an seinen Besitzer auszuliefern, dürfen wir niemals befolgen.
Und daher halte...
Jetzt meine erste Frage. Wie denkt ihr darüber, war das eine echte Prophetie? Ihr könnt euch daran entsinnen, was ich als erstes aus dem Jesaja-Brief gelesen hatte oder habe vorlesen lassen. Was man mit dem falschen Prophet macht. Wie erkennt man den? Den falschen Prophet erkennt man dann, wenn die Dinge, die er prophezeit, nicht in Existenz kommen. Die Ellen White hat davon... Okay, ja, Entschuldigung. Danke, Johannes. Die Ellen White hat davon gesprochen, von einem Krieg, von schlimmen Dingen, die passiert, die um die Sklaverei gehen. Die Annelie hatte vorhin davon gesprochen, von Hamburg, von der Flutkatastrophe, dass dann Geschwistern offenbart wurde und die haben sich in Sicherheit gebracht. Und am Anfang des Ausschnitts haben wir gesehen, Ellen White hat am 12. Januar 1861 gesprochen. Und wenn man jetzt mal in die Geschichte der USA forscht, dann erkennt man, dass am 12. April 1861 der Bürgerkrieg ausbrach. Das ging eben um Nord- und Südstaaten, um die Abschaffung der Sklaverei und endete am 23. Juni 1965. Und was kann man daraus sehen? Jetzt sehe ich nickende Gesichter und das passt. Das ist eine echte Prophetie. Im Nachhinein können wir sehen, diese Frau hat die Gemeinde einfach vorbereitet auf die Kriegszeit. Sagte hier, ihr müsst vorbereitet sein, ja, was passiert. Genauso wie Annelie das damals erzählt hatte mit der Flutkatastrophe in Hamburg. Die zweite Frage habe ich, war das denn jetzt richtig, die Prophetie weiterzugeben und war der Zeitpunkt richtig? Annelie sagt ja. Ja, das war ja ganz klar eine Sache für die Gemeinde, die sollte vorbereitet sein, die sollte in Hamburg auf die Flutkatastrophe und dort in Amerika auf den Bürgerkrieg vorbereitet sein. So, jetzt habe ich noch eine Prophetie für euch.
Du schreibst immer noch, als hättest du Monate an diesem Tisch verbracht.
Ich verstehe es besser, wenn ich die Gedanken aufschreiben kann. In der Vision ging es um unsere Gesundheit.
Liest du es mir vor?
Der Kern dieser Botschaft ist der Zusammenhang zwischen der Sorge um die Seele und den Körper.
So viele von uns haben sich im Dienst des Herrn beinahe aufgezehrt.
Ich sah, dass Tabak ein langsames und heimtückisches Gift ist.
Aber es heißt, Tabak hätte eine heilende Wirkung.
Ich sage dir nur, was ich gesehen habe. Alkohol, Tee und Kaffee sollen gemieden werden.
Ach. Weiter.
Wir sollen auf Fleisch verzichten und uns so wie im Garten Eden ernähren. Getreide, Gemüse, Nüsse, Früchte.
Hat dir der Herr das wirklich gezeigt? Und wie sollen wir ohne Fleisch leben?
Es kommt noch schlimmer. Süße Kuchen und üppige Torten sollen gemieden werden.
Du wirst die Schlachter, die Tabakladenbesitzer, die Wirte gegen uns aufbringen. Oh, und die Bäcker auch.
Es gibt noch mehr. Unser Körper braucht sauberes Wasser, Bewegung und reine Luft. Die Gesundheit ist ein geistliches Thema. Ich habe gesehen, dass wir uns nicht nur um unsere Gesundheit sorgen sollen. Wir müssen auch andere dazu anleiten.
Das war natürlich keine Prophetie, sondern das war ein geistiger Eindruck, den diese Frau ihrem Mann weitergegeben hat. Die Frage ist erstmal, wenn man sowas hört, soll das der Gemeinde weitergegeben werden? Was denkt ihr? Habt ihr da irgendwas gehört, in der zugehört? Ja, also Rainer, du bist da schon auf der richtigen Spur in etwa. Du sagst, das ist das, was ein Arzt jetzt rät oder so. Und aber ganz am Ende hat sie gesagt, wir sollen auch der Gemeinde helfen, dass sie sich gesund ernährt. Und es waren Probleme in der Gemeinde aufgrund falscher Ernährung. Ja. Aber ob die Gemeinde jetzt dann alles so detailliert, was Gott Ellen White gesagt hat, ihr sollt keine üppigen Speisen, ihr sollt kein Tabak, keinen Alkohol, ihr sollt kein Fleisch essen oder so, das hat Gott zu dieser Frau gesagt, nur zu ihr und der Familie. Das war nur die Aussage hier, achte darauf auf die Gesundheit, halte die Gemeinde an. Das war das, was Gott der Gemeinde geben wollte. Also das war ein Eindruck, der war zweigeteilt. Eins für die Familie, eins für die Gemeinde. Was ist... da können wir uns, das ist nicht das Thema, wir können uns da mal drüber unterhalten. Über Essensgesetze, das geht auch nicht drum, das geht einfach darum, dass in der Prophetie geht es darum, dass die Familie krank war und dass sie sich besser ernähren soll. Das war die Aussage, ja. Und die Sache war hier, das ist wohl irgendwie rausgekommen, was Gott geredet hat. Die Ellen White hat das weitergegeben. Und dann sind Leute hingegangen und haben das kopiert und haben kein Fleisch mehr gegessen. Und was ist passiert? Die haben Mangelerscheinungen gehabt, weil das war nur für die Familie gedacht, nicht für die ganze Gemeinde. Aber die ganze Gemeinde ist angehalten. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes und wir müssen den Tempel Gottes reinhalten. Es gibt bei uns kein Alkoholverbot, ja, und es gibt auch nicht diese Reglementierung, du darfst keinen üppigen Kuchen und sowas essen und du darfst nicht rauchen oder so, das haben wir nicht, aber wir sind aufgefordert, den Tempel Gottes, also unseren Leib auch, gut zu erhalten, den zu pflegen. Und wenn wir Raubbau mit unserer Gesundheit machen und essen lauter ungesunde Sachen, rauchen, besaufen uns, dann ist das nicht der Tempel Gottes. Also wir sind verantwortlich auch dafür. Das ist genau richtig, was sie gesagt hat. Aber es darf, man darf sowas nicht verallgemeinern. Es ist sehr gut, heute die Adventisten achten alle auf ihre Gesundheit. Die ernähren sich ganz bewusst, die haben eine sehr gute Küche, legen da Wert drauf, dass es auch gesund ist. Aber ob jetzt jemand Fleisch isst oder nicht, das ist eine Sache, das ist jedem überlassen. Es gibt Adventisten, die essen Fleisch, es sind welche, die essen dann Käse und Milch, andere, die leben völlig ohne fleischliche Nahrung, aber das ist keine Vorschrift, sowas gibt es nicht. Das gibt es bei uns nicht und da ist auch das auch keine Vorschrift. Also wenn man das daraus zieht, ist es falsch. Wir müssen wirklich so einen geistigen Eindruck auch analysieren und zuhören genau. Und sie hat ihrem Mann auch ganz klar gesagt, hier, das ist für unsere Familie. Wir sind krank, wir brauchen Heilung. Und der Mann, der war sehr krank zu der Zeit, als das kam. Und es ist ein Zeugnis, dass dieser Mann durch bessere Ernährung, durch Gesundhalten des Körpers, nicht mehr geraucht und so, er hatte nicht mehr die Lungenprobleme, es ging ihm besser, es ging nachher gut wieder. Ja? Wo sie dann vorher schon wenig Hoffnung für den Mann hatten. Also in dem Fall, für die Familie war das auf jeden Fall richtig, das Reden. So, jetzt die letzte.
Euer Haus ist die Welt.
Jahre seit dem Tod unseres Pioniers Joseph Bates vergangen. Und 30 Jahre seit Gott diese Pioniere zum Leben erweckt hat. In meiner letzten Vision sagte der himmlische Bote, die Ideen, denen ihr euch widmet, sind für diese Zeiten zu begrenzt. Euer Haus ist die Welt.
Nun ja, wir haben sehr viele Mittel in die Veröffentlichung von Zeichen der Zeit investiert.
Ja, das stimmt. Was ist mit unseren Plänen für die Pacific Press?
Haben wir die Brüder Lovebrough und Bordeaux nur nach Kalifornien geschickt, zu hohen Kosten, um uns jenseits des Ozeans auszubreiten? Woher soll das Geld kommen?
So ist es.
Ich bin ganz deiner Meinung.
Ich bin ganz deiner Meinung. Ich auch.
Sicher wären unsere Mittel hier besser eingesetzt. Zu Hause.
Euer Haus ist die Welt. Wir müssen verkündigen, sodass alle Gelegenheit haben, die Wahrheit zu erfahren. Unsere Botschaft ist nämlich für die ganze Welt bestimmt. Sie wird sich kraftvoll verbreiten in Oregon, in Europa, in Australien, auf den Inseln der Meere, unter allen Nationen, Sprachen und Völkern.
Was soll das denn
geben? Ruhe!
Wie können wir diese Aufgabe in Frage stellen? Seelen gehen verloren, die erreicht werden könnten.
Bruder Andrews, wir sollten das Thema auf der Generalkonferenz im August besprechen. Wir werden die Ausweitung der Mission ins Ausland zur Abstimmung stellen.
Ist das ein Sinn?
Ich würde eine solche Ausweitung unterstützen.
Euer Haus ist die Welt und ihr habt das rausgehört, es ging um Mission, um die Verkündung der guten Nachricht, Jesus Christus ist der Herr in der ganzen Welt. Wenn sowas in der Gemeinde kommt, entspricht das diese Vision dem Willen Gottes? Ich habe gesagt, genau, wir müssen es. Okay. Im Markus 16,15 steht, und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Dieser Vers wird fälschlicherweise immer für die Weltmission benutzt. Wenn man genau liest, in dem im Markus-Evangelium kann man lesen, zu wem hat denn Jesus da gesprochen? Da steht vorher. Hat er zum Stephan gesprochen, zum Detlef? Nein, er hat zu den Aposteln gesprochen. Er hat seinen Aposteln gesagt hier, das ist euer Job. Er hat nicht zur Gemeinde gesprochen, sondern zu den Zwölf. Ja? Diesen Vers reißt man damit aus dem Kontext, wenn man damit die Weltmission begründet. Aber es gibt dann ein anderer Vers, das ist Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samarien und bis an die Enden der Welt. Und das ist das, euer Haus ist die Welt. Also wir sollen die gute Botschaft von Jesus Christus bis an die fernsten Enden der Welt bringen. Da ist ganz klar in der Apostelgeschichte dieser Aufruf mit der Kraft des Heiligen Geistes wieder in Intimität, ein reines Gefäß, der Kraft des Heiligen Geistes Zeugen sein. Erst in Jerusalem, erst in Essen-Krai oder Steele, dann vielleicht in Essen, dann in Nordrhein-Westfalen und dann bis in die ganze Welt. Das ist die Aussage. Muss man so eine Prophetie, weil die jetzt biblisch begründet ist, eigentlich noch prüfen? Was denkt ihr? Ja, genau. Und die Geschwister von den Adventisten, die haben genau richtig gehandelt. Nachher am Ende hört man, ja, was du gesagt hast, wir werden das jetzt auf der Generalkonferenz nochmal mit allen Geschwistern prüfen. Und die haben es geprüft. Und das ist einfach eine Sache, wenn wir es hören. Auch wenn das so schön ist, ich hatte am Anfang den Herrn Meyer, der gesagt hat, Gold und Silber gehören mir. Auch wenn das so schön sich anhört für uns und wir geblendet oder meinen, dass das der Wille Gottes ist, wir müssen es auf jeden Fall nochmal prüfen. Es gibt nichts, was wir einfach so kritiklos annehmen sollen. Wir haben das Wort Gottes und den Geist Gottes und dann können wir prüfen, immer wieder prüfen und gucken. Und wenn das wirklich von Gott ist, dann behalten wir das. Wie die Adventisten haben das gehört, die haben dann Menschen nach Europa gesandt und es hat Frucht gegeben. Sie haben Menschen zu Jesus gebracht. Und es ist Gottes Timing gewesen, Gottes Zeit, und es ist gut, dann auf Gottes Reden zu achten. So, jetzt möchte ich gerne nochmal, dass wir im Moment ruhig werden und eine Zeit des Gebets haben. Der Hebräerbrief schreibt, dass Gott von Zeiten vielfach und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. In den letzten Tagen hat er geredet zum Sohn und oder durch den Sohn. Das ist Hebräer 1 gewesen. Und wir können Gott nicht beschränken, wie er redet. Es gibt viele Möglichkeiten, ob er durch das Wort redet, direkt durch den Sohn, ob er uns eine offene Vision schenkt, wo wir jemanden was sehen, ob er uns einen Traum schenkt, dass wir irgendwas träumen und wissen, wie bei der Ellen White dann auch mit dem Haus. Euer Haus ist die Welt, sie hat einen Traum gehabt. Und Daniel hat geträumt und Gott redet durch Träume. Er redet aber auch durch Gedanken, die wir in unserem Sinn bekommen, die der Geist Gottes bestätigt. Er redet durch sein geschriebenes Wort und er kann durch Geschwister reden und oder durch Menschen. Man kann durch irgendwelche Gegenstände reden und wir müssen offen sein, Gottes Reden wirklich zu erkennen. Und wie Jesus sagt, wer von bereit ist, Gottes Wille zu tun, der wird erkennen, ob diese Worte aus Gott sind oder ob es meine eigenen Gedanken sind. Wenn wir bereit sind, wenn wir den Willen Gottes zu tun, dann werden wir auch erkennen, was Gott reden möchte und ob es von Gott ist. Vor Joel gab es dann diese Situation, Drangsal, Buße, Umkehr, Vergebung, und wir durchlaufen Prozesse. Es ist normal, bis wir ein geheiligtes Gefäß sind, das rein ist, wo Gott reden kann. Wir legen unser Leben als ein Brandopfer nieder, lassen Christus in unser Leben regieren und dann sind wir an dem Ort, wo der Vater zu uns reden kann. Gebet wünscht, hat sagt ja, ich habe da Probleme, ich weiß nicht, was Gott zu mir reden möchte, ich habe das noch nicht erlebt und so, dass Gott redet, bete ich gerne für oder beten wir gerne für. Auch den Herrn bitten, dass er dich einfach benutzt als sein Sprachrohr. Gestern haben wir uns darüber unterhalten, der Geist Gottes ist in jedem Gläubigen, aber wir laden den Geist Gottes immer wieder ein und sagen, wir brauchen dich, wir brauchen Hilfe, wir brauchen die Kraft Gottes. Und so können wir auch sagen, ich möchte den Geist Gottes mehr in meinem Leben haben, einfach den Vater fragen. Vater, ich danke dir, dass du ein redender Gott bist, dass du der Gott derselbe heute noch bist wie zu Jesus Zeiten, dass du dich nicht verändert hast und dass du wirken möchtest in deiner Gemeinde durch Zeichen und Wunder, aber auch durch dein Reden. Vater, und ich bete, Herr, dass wir sicher und geübt sind in dem, was du zu uns reden möchtest, dass wir die prophetische Rede nicht dämpfen, sondern dass wir es zulassen und dass du uns benutzen kannst, dass wir von dir klare Orientierung bekommen für unser Leben. In Jesu Namen. Amen.